Hallo und willkommen zu Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mal nur mit mir, Micha, und mit Matze.
Servus.
So, Banks ist leider verglüht. Wir versuchen sie gerade wieder zu dehydrieren. Nächste Woche ist er dann wieder da.
Du meinst andersrum, zu hydrieren.
Ach ja, stimmt. Dehydrieren war das. Ja, da war ja was. Ja, siehst du, das Gehirn ist schon total durch. Es ist schon wieder so ätzend warm heute. Sag mal, ist schön, aber so übertrieben muss jetzt auch nicht sein.
Aber gut. Ja, ich meine, genau dasselbe denken sich bestimmt die Japaner.
Ja, das definitiv. Denn in Japan war der Juni 2025 bisher der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung.
Neuer Rekord, yay. Yep.
Die landesweite Durchschnittstemperatur lag um 2,34 Grad über den langjährigen Mittel. Autsch. Übrigens, letztes Jahr war der letzte Rekord.
Ja, und der Landesrekord, glaube ich, war von 2020, ne?
Yep.
Da war er 1,4 Grad über dem Mittel, also fast ein Grad mehr im Durchschnitt. Und ein Richtig. Durchschnittsgrad ist natürlich ein brutales Ding.
Und das vor hört allen sich so wenig an, aber. Am 30. Juni wurde der bisher heißeste Junitag seit Beginn der Aufzeichnung gemessen. Ja, und dazu kommt halt noch, dass die Regenzeit in vielen Teilen Japans außergewöhnlich früh endet. Also Japan steuert gerade auf einen extrem heißen Sommer mit allem drum und dran zu.
Ja, irgendwie diese Juniwelle hat's überall erwischt. Ich kann mich aber grob erinnern, dass es letztes Jahr auch so war, ne? Ja, Juni ist besonders schlimm.
Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe das aus meinem Kopf gestrichen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber es ist heftig, weil in Japan redet man ja ab Temperaturen von über 35 Grad von einem extrem heißen Tag. Und das hört sich jetzt lächerlich an, wenn wir jetzt mal ein paar Tage zurückdenken bei uns. Bei uns ist es aber trockener. Das heißt, in Japan ist die Luftfeuchtigkeit natürlich um Längen höher. Das macht das Ganze noch unangenehmer.
Und viel gefährlicher. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist schlimmer, ehrlich gesagt.
Richtig, also sogenannte Tropical Nights kamen auch noch dazu. Und zwar bedeutet das, dass Temperaturen nicht unter 25 Grad fallen. Und das nachts ist super anstrengend für den Körper, wenn man dann überhaupt schlafen kann.
Ja. Kann ich mich noch erinnern. Ist unschön.
Das definitiv. Und es wird so weitergehen erstmal. In verschiedenen Teilen Japans, wo die Regenzeit offiziell noch lief, ist sie jetzt auch zu Ende. Auch wieder viel früher als normal. Ja, man stellt sich jetzt halt auf extreme Hitze ein, denn der Juli wird bekanntlich immer ein bisschen noch schlimmer. Und naja, Hitzewarnungen und so weiter halten an. Also
ja, Japan hat natürlich weitaus mehr Klimaanlagen als wir hier in Deutschland. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ihr Stromnetz so glücklich ist über den großen Ansturm, der da passiert.
Es ist nicht nur das, der Strompreis ist verdammt hoch momentan. Ja. Und das Problem ist, sehr, sehr viele, gerade ältere Menschen, die versuchen mit der Rente zu überleben, und das ist ja jetzt, weiß Gott, nicht sehr viel, da ist halt wirklich das Problem, dass sie versuchen, Strom zu sparen und sich damit praktisch in Lebensgefahr bringen.
Ja, passiert öfters. Ist nicht gut. Plus natürlich, du bist nicht von der Klimaanlage geschützt, wenn du irgendwie draußen unterwegs bist.
Nein, das sowieso nicht. Aber zumindest im Haus ein bisschen geschützt ist schon mal eine gute Idee. So, wir haben ja hier in Deutschland schon das E-Rezept. Viele sind damit nicht sehr glücklich. Es ist vielleicht auch nicht ganz so gut umgesetzt worden, aber zumindest wir haben es und irgendwie funktioniert es. In Japan sollte das eigentlich auch eingeführt werden. Und zwar bis März 2025. Ist jetzt gehörig schiefgelaufen. Man hat jetzt den Plan geändert und sagt nun, es wird bis 2030 wahrscheinlich vollständig eingeführt werden. Denn anders als bei uns ist es so, dass diese Einführung, soll ich sagen, holprig verläuft?
Ja, es liegt an mehreren Sachen. Einmal liegt es daran, dass man einfach nicht irgendwie die Infrastruktur hat. Ne? Man ist nicht vorbereitet drauf. Nicht jeder hat die Computervernetzung.
Ja.
Die machen das generell, solche Vorgänge, nicht digital. Und die müssten halt alles anschaffen. Die Leute erstmal einweisen, ne? Alle, die das benutzen sollen. Und dann die Kunden von überzeugen. Also das ist eine anstrengende, langwierige Sache, die nicht besonders so viel Erfolg ausrichten hat.
Also es ist schon interessant, wenn man so überlegt, dass am 22. Juli 2025 lediglich 33% der Einrichtungen, also aller medizinischen Einrichtungen, das E-Rezept überhaupt anbieten konnten. Ja. Bei Zahnarztkliniken waren es übrigens nur 4,7%. Und ich meine, in Japan gibt es sehr viele Zahnarztkliniken. gut, Apotheken sind da schon ein bisschen besser. Die sind bei 82,5%. Naja, und Arztpraxen kommen allgemein nur auf 19,6% und das ist jetzt richtig hart. Krankenhäuser liegen bei 13,4%. Das ist nix.
Ja, da sieht man aber, glaube ich, auch wirklich, dass so andere Systeme aufeinandertreffen. Also die Apotheken haben es weitaus, also um das Vielfache, um das, also 6-7-fache besser als der Rest gemacht, weil sie wahrscheinlich von vornherein schon irgendwie das alles digital machen konnten mit Bestellen und Rezepten und etc. viel mehr, oder?
Ja, man muss aber auch dazu sagen, das ganze System stößt bei den Patienten auf extreme Abneigung. Das hängt aber auch ein bisschen mit der My-Number-Card zusammen. Die ist ja allgemein sehr unbeliebt. Und gerade in ländlichen Regionen mit älteren Patienten, da gibt's halt extrem große Vorbehalte gegenüber der digitalen Umstellung. Die kommt halt nicht wirklich voran.
Ja, das ist die andere Seite, ne? Ich meine, bei uns hast du zwar auch eine ganze Menge Leute, die mit den digitalen Zeugs nicht viel anfangen können oder anfangen wollen, aber wir haben nicht die My-Number-Card als Hindernis dazwischen.
Ja,
ne?
Gott sei Dank. Ja, und wir haben noch was. Und jetzt wird es ein bisschen kurios. Bei uns ist die Bürokratie geringer.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist richtig.
Nee, tatsächlich ist es so, man braucht, um das einsetzen zu können, ein bestimmtes Zertifikat. Und tja, das ist super kompliziert zu bekommen.
Na toll.
No. Also es gibt zwar genug Anträge, aber die Vergabestelle kommt einfach schlicht und ergreifend nicht hinterher. Und dann gibt es halt noch ein Problem, das sind hohe Investitionskosten für Software, Schulung und Systembetrieb. Es gibt zwar staatliche Subventionen, aber die Kosten sind trotzdem extrem hoch. Und deswegen sagen halt auch viele Krankenhäuser, nee, das ist zu teuer, das können wir nicht machen.
Ja, das Problem war, dass sie wirklich von 0 auf 100 wollten. Ne?
Ja, da war halt immer eigentlich.
Nichts Vergleichbares vorher da. Keine Struktur, auf die man sich stützen könnte, sondern man muss alles von nichts aufbauen. Deswegen geht es so schlecht.
Ja, ich bin mal gespannt, ob sie es bis 2030 schaffen. Sieht aktuell nicht so aus.
Nee, die Apotheken werden es schaffen, ja.
Ja,
aber die Apotheken der Rest wahrscheinlich nicht.
Nee, glaube ich ehrlich gesagt leider auch nicht. So, dann gibt es neue Regeln für japanische Flugzeuge beziehungsweise Passagiere von japanischen Flugzeugen, denn Powerbanks dürfen ab sofort nicht mehr ins Handgepäck. Man muss sie immer sichtbar bei sich tragen.
Wie darf ich das verstehen? Handgepäck ist doch das, was du mit reinnimmst zu dir an den Sitz, ne?
Ja, oder oben in die Klappe da und so weiter.
Ja, ja.
Genau, und Powerbanks müssen ab sofort immer im sichtbaren Bereich sein, damit man kontrollieren kann, ob da irgendwas passiert. Es gab in Japan über die Jahre mehrere Vorfälle, dass die Dinger in Brand geraten sind. Gerade weil, ne, China, Schrott und so, kennt man ja. Und das ist einfach zu gefährlich. Und jetzt hat das zuständige Ministerium gesagt, nee Leute, das geht so nicht mehr. Deswegen beschränken wir erstmal, was für eine Powerbanks überhaupt mitgenommen werden dürfen. Also die dürfen nur eine bestimmte Leistung haben. Und ihr müsst während des Fluges immer ein Auge auf die Dinger haben.
Also das mit der Leistung und der Beschränkung, das kann ich schon vorher. Tatsächlich, die Beschränkungen hier, die sind sind nicht so streng wie zum Beispiel, wenn du nach Amerika fliegst. Alles über 100 Wattstunden, no go. Jetzt hier, die haben im Endeffekt 160 Wattstunden. Mhm. Also da sind sie sogar ein bisschen freier. Aber ich weiß nicht, ob das was hilft, wenn du die halt sozusagen immer in der Tasche oder in der Hosentasche oder sonst was. Wie willst du es mit sich führen? In einem durchsichtigen Plastikbällchen? Nein, also.
Also in deiner Hand halten? Ich habe keine Ahnung. Nee. Also das Problem ist halt einfach, oder es geht ja darum, dass sie eben, wenn sie anfangen zu brennen, sofort gelöscht werden können. In der Hosentasche würde das schon auffallen, finde ich.
Also, ja, das ist bei Lithium-Ionen-Akkus sehr schwer, das zu löschen. Das Problem ist, oft gehen die in Flammen auf, wenn sie irgendwie schwer beschädigt werden. Das heißt, wenn sie runterfallen auf einen spitzen Gegenstand und irgendwie da was durchgebohrt wird, dann können sie anfangen, in Brand aufzugehen. Und wenn sie halt nicht in deiner Tasche hast, wo sie gepolstert und geschützt sind, dann stelle ich mir das auch nicht unbedingt als das Idealste vor.
Nö, wahrscheinlich nicht, aber man will halt eben tatsächlich lieber vorsichtig sein, weil es sind halt, wie gesagt, einige in Brand geraten. Es gab bisher keine größeren Schäden oder Verletzungen, weil man das frühzeitig entdeckt hat. Es ist aber halt eben auch einfacher zu entdecken, wenn das Ding irgendwo im sichtbaren Bereich liegt. Oder ja, okay. In der Hosentasche, wo es dann eben wehtut, wenn es brennt.
Ich könnte es mir fast schon vorstellen, dass sie irgendwann dann halt so kleine durchsichtige Dinger anbieten, um Tütchen. Die da reinzustellen. Tütchen, wo du dann dir an umhängen kannst und dann deine. Es sieht vielleicht ein bisschen albern aus, aber dann wissen sie wenigstens, wo die Powerbanks sind.
Tja, willst du halt dein Handy nutzen, dann hast du Pech gehabt, wenn der Akku leer ist. Da musst du dich halt zum Affen machen.
Ja, die meisten Fluglinien haben aber doch gescheite Auflademöglichkeiten an den Sitzen, oder?
Eigentlich ja. Also, soweit ich das jedenfalls noch im Kopf habe.
Klar, Powerbanks sind beliebt und unglaublich nützlich. Jeder will auf den Urlaub seine mitnehmen, ne? Na, ja. Aber, naja, irgendwie kriegt man es hin.
Ja, bestimmt. Ich meine, schlecht ist es ja nicht, ein bisschen aufzupassen, dass ein Flugzeug nicht versehentlich in der Luft abkokelt.
Oh ja, du, mit Luft in so einer Kabine vom Flugzeug ist es nicht besonders. Nee, ich will auch nicht, dass da irgendwas in Brand geht. Das.
Nee, verzichte ich auch dankend drauf, wenn ich ehrlich bin. So, kommen wir mal zur Politik. Yay. Kommen wir mal zu Trump. Yay. Also, Trump hat den Hang dazu entwickelt, irgendwie komplett durchzudrehen, habe ich so das Gefühl. Also, gegenüber Japan komplett durchzudrehen. Das ist sowieso völlig durchgedreht, das brauchen wir nicht drüber reden. Er ist irgendwie not amused, dass die Handelsgespräche nicht vorankommen, beziehungsweise Japan einfach nicht auf seine Forderungen eingehen und hat sich diese Woche gleich mehrmals Luft gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also zum einen hat er in einem Vox-Interview gesagt, ja, nee, also das geht nicht, so wie das läuft, und das könnten dauerhaft 25% Zoll auf japanische Autos geben, wenn jetzt nicht endlich eine Einigung kommt. Er kritisierte halt, dass Japan zwar jährlich Millionen Autos in die USA importiert, aber kaum Fahrzeuge aus den Vereinigten Staaten importiert, Entschuldigung, Millionen Fahrzeuge aus den exportiert, so rum. Aber Japan importiert halt zu wenig. Und das findet er halt gar nicht lustig. Was er vergisst, ist, dass die Autos einfach nicht für den japanischen Markt taugen. Das sagt doch gerade eine aktuelle Statistik. Denn US-Autos sind einfach Ladenhüter. Die sind zu groß. Die verbrauchen viel zu viel. Das ist überhaupt nicht für den japanischen Markt gemacht. Von so Kleinigkeiten wie das Lenkrad ist an der falschen Seite und so weiter. Ne?
Ja, weil die auch nicht dazu bereit sind, welche zu produzieren, die für die Linksfahrt gedacht sind. Ne? Mit dem Lenkrad auf der anderen Seite und Richtig. Den Straßenverkehrsregeln von Japan. Ich meine, welcher Japaner, darf man das überhaupt fahren in Japan dann?
Ja, darfst du.
Ja, es müsste aber unglaublich anstrengend sein. Aber viele wollen
es halt einfach nicht. Ich meine, hier muss man ganz klar sagen, sorry Trump, der Markt regelt.
Ja.
Ja, ist das so. Na übrigens, Fun Fact, laut dieser Statistik sind übrigens deutsche Autobauer, besonders Volkswagen, extrem beliebt in Japan.
Ja, ich meine, die produzieren aber auch die Variante für Japan, oder?
Ja, natürlich, klar. Das sind spezielle Fahrzeuge dann für den Markt. Tesla ist komischerweise auch nicht so beliebt. Die importieren zwar, aber das ist schon gar nicht mehr messbar. Also taucht jedenfalls in der Statistik nicht auf. Obwohl man von Tesla auch darüber geschrieben hat, aber da gab es halt einfach keine Zahlen dafür. So, wirklich. Naja. So, aber neben der Autoindustrie polterte der natürlich noch weiter los. Und zwar, Japan soll gefälligst mehr Flüssiggas annehmen. Japan soll gefälligst mehr Reis aus den USA importieren. Da hat er dann auch wieder rumgelogen wie ein Weltmeister, weil er kennt ja die aktuellen Zahlen anscheinend überhaupt nicht. Also was er da gelabert hat, war totaler Schrott. Und so weiter und so fort. So, aber damit nicht genug. Denn Japan hat natürlich dann gesagt, nee, also jetzt ist irgendwann auch mal Schluss. So funktioniert das nicht und wir müssen unsere Landwirtschaft schützen. Also nein, wir erhöhen die Reisimporte nicht. Fand Trump wieder nicht lustig. Dann hing er da, ja, die haben ja riesen Reiskrise, aber die nehmen den schönen USA-Reis nicht, den besten Reis der Welt, blase ins Blut. Man kennt ja das, wenn er da mal loslegt, dann übertreibt er immer gnadenlos. Das Problem ist übrigens, Japan importiert wahnsinnig viel Reis aus Japan, aus den USA, aber das sagen wir ja keinem, ne? Ja, und dann fing er an, okay, dann kriegt Japan halt eben Zölle von 35%. Ja. Aber jetzt hat Japan tatsächlich mal was anderes gemacht. Normalerweise ist die Strategie eigentlich, ja gut, wir ducken uns einfach weg, lassen ihn poltern, dann wird das schon irgendwie. Nee, dieses Mal gab es wirklich deutliche Worte von der Regierung. Man könnte es auf Deutsch übersetzen mit Fuck you.
Also im Japanischen ist es selbstverständlich dann weitaus diplomatischer, aber...
Ja, aber das war jetzt mal so eine Direktübersetzung.
Ja.
Nein, also man hat nochmal betont, nein, so läuft das nicht. Wir werden nicht den ganzen, ich sag das jetzt mal in meinen Worten, den ganzen Dreck aus den USA importieren, diese Chemiegülle, die sie da teilweise verkaufen. Wir müssen unsere Verbraucher schützen, wir senken unsere Standards nicht und ja, wenn die Autos sich nicht verkaufen, können wir auch nichts dafür.
Ja. Im Endeffekt haben sie auch recht. Du kannst nicht deine Landwirtschaft beschädigen, um den USA es recht zu machen. Ne?
Ja, vor allen Dingen ist ja auch so dieser Witz, dass Trump das Desinteresse der japanischen Käufer als Handelshemmnisse bezeichnet. Ja, ich meine, was soll Japan denn machen? Sonst hingehen, so liebe Leute, ihr müsst jetzt unbedingt japanische US-Autos kaufen. Aber wo lebt der Kerl eigentlich?
Ja, also der macht nicht nur aus jeder Fliege einen Elefanten, er macht gleich eine Alien-Königin draus, ne?
Ja.
Also es ist nicht nur ein größeres Tier, nein, es hat auch gleich Säure als Blut und frisst alle Leute auf und ihre Hirne. Mhm. Nein, es ist natürlich völliger Unsinn, ne?
Es ist alles totaler Unsinn. Aber gut, wir kennen ja Trump, ne? Ich meine, lospoltern, die EU soll das jetzt auch volle Kanone abbekommen. Was der gute Mann vergisst ist, Zölle sind ja schön und gut, aber irgendeiner muss sie auch bezahlen.
Ja, es schadet ja auch der amerikanischen Wirtschaft und den Leuten, ne?
Ja, aber er hat ja jetzt seine Big Beautiful Bill, ne? Dadurch wird ja eh alles besser und...
Das schadet den Amerikanern sowieso.
Das wird der USA richtig schaden. Also jeder, der rechnen kann, weiß, dass das schaden wird. Das kriegt er mit einfach Mathe hin. Besonders lustig fand ich seine Aussage über letztens im Fernsehen, dass der Benzinpreis in den USA so schön niedrig ist. Da hat dann das halbe Internet gelacht, weil, weißt du warst noch nie tanken, oder? Das sind nicht die realen Preise, aber schön, dass du sie mal um die Hälfte reduzierst, jedenfalls in Worten. Na, yay. Hinzu kommt ja noch eine Sache. Also wenn wir jetzt von den Autos absehen, gehen wir mal zum Reis. In Japan lässt der Reiskonsum allgemein nach. Und zwar nicht nur wegen den hohen Preisen aktuell, sondern er sinkt einfach allgemein. Wo soll Japan denn mit dem ganzen Reis hin, wenn den kein Schwein kaufen will?
Ja, es ist so eine komische Mischung aus teilweise eine neue Generation, die nicht unbedingt sich an die alten Gepflogenheiten gebunden fühlt. Ne?
Richtig.
Die wollen mehr andere Sachen essen zum Frühstück, wie Toast oder Joghurt oder Zeugs.
Ne? Ja, tatsächlich übrigens, das ist auch ganz interessant, in Tokio verändert sich das Frühstück. Es wird westlicher. Vor allen Dingen Joghurt ist unglaublich beliebt mittlerweile, weil es schnell geht. Nur abends, da möchte man ganz gerne noch traditionell japanisch essen, aber morgens, hau rein und weg.
Aber ja, wenn ich mir vorstelle, wie viel früher ich aufstehen müsste, um ein traditionelles japanisches Frühstück zu machen, ne?
Daran will ich gar nicht denken, ich bin hier schon zu früh wach. Nee, ich kann gar nicht so viel Kaffee trinken.
Den Reis, den Fisch, da bin ich eine Dreiviertelstunde nur fürs Frühstück mache dabei.
Du, danach habe ich schon so viel Kaffee getrunken, um das irgendwie einigermaßen herstellen zu können. Danach habe ich gar keinen Hunger mehr, weil ich Magenschmerzen habe. Ja. Ganz ehrlich, nee. Ich meine, das japanische Frühstück ist nahrhaft. Es ist auch nicht ungesund und so weiter. Das darf man ja alles nicht vergessen. Ist eigentlich ein super Start für den Tag, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Wobei, ich sag's gleich, ich bin kein Ernährungsexperte. Das ist jetzt einfach nur das, was ich mir so vorstelle, nicht? Aber nee. Also Respekt an jede japanische Hausfrau, / Hausmann, die sich morgens wirklich so früh hinstellt und das zusammenklöppelt. Holla die Waldfee.
Ja, mach es ja auch nicht jeden Tag. Also das
Nein, wird natürlich nur nicht.
Ab und zu mal, wenn man halt Bock hat oder Zeit hat.
Ja, oder sonntags oder so, ne?
Ja.
Ja, das ist halt schon so eine Sache, aber um mal zurück auf Trump zu kommen, der labert einen Blödsinn. Ich meine, es ist sowieso klar, es wird höhere Zölle geben. Die Zölle müssen bezahlt werden. Was machen also die Exporteure? Die schlagen das in den USA oben auf den Preis drauf. Ja, sie verkaufen ein bisschen weniger, das definitiv, aber auf der anderen Seite, ich sag mal so, japanische Autos sind in den USA verdammt beliebt. Das wird also im Prinzip nur dazu führen, dass die Leute eben einfach mehr Geld ausgeben müssen. Nicht gut für die Wirtschaft, weil dann wird der Konsum gedrosselt. Aber ich meine, die Zusammenhänge sind für Trump sowieso zu viel.
Ja, also er kommt da nicht mit weiter. Er will ja unbedingt das große Geschäft machen, ne?
Mhm.
Er will unbedingt als der Gewinner dabei rausgucken, indem er halt Leute entweder so lange belabert oder mobbt, bis sie das machen, was er will, ne? Bis sie auf sein Geschäft eingehen und er dabei halt das Geld macht. Aber er kommt halt nicht wirklich gut damit durch. in der Weltwirtschaft, Politik.
Also er hat es jetzt in Vietnam geschafft, er ist gerade an Kambodscha dabei. Das feiert er als Riesenerfolg. Das Handelsvolumen mit beiden Ländern ist übrigens minimal. Kanada hat im Prinzip den großen Mittelfinger gezeigt und ich muss ehrlich sagen, Respekt vor Kanadas Reaktion. Wirklich top. Und dazu kommt ja noch eine Sache. Die Länder untereinander, selbst China, unterhalten sich gerade ganz fröhlich über viel bessere Handelsabkommen und so weiter. Und die USA ist komplett ausgegrenzt. Der isoliert gerade die USA. Das wird den Markt definitiv zerstören. Ja, und Japan denkt, sagt doch auch schon, ja gut, dann wenden wir uns halt auch anderen Ländern zu. Wo ist das Problem? Ich meine, ja, sie sind der größte Handelspartner, aber das heißt aber nicht, dass sie es bleiben müssen.
Japan braucht wirklich mehr gute Alternativen. Sie sind halt sehr stark abhängig vom Import und Export. Ne? Ja. Es ist halt nicht ein Land, wo du alles in Selbstversorgung machen kannst. Beziehungsweise eigentlich kannst du so gut wie gar nichts in Selbstversorgung machen in Japan.
Richtig, aber das heißt ja nicht, dass man in den USA einkaufen oder verkaufen muss. Ne?
Nee, nicht unbedingt, aber es wäre schon praktisch, wenn man es überall mitmachen könnte und nicht gerade einen der größten Wirtschaftsländer überhaupt verlieren müsste.
Das ist, naja, es ist noch das Größte. Das ändert sich auch bald. Keine Sorge. Trump hat noch ein paar Jahre. Gott, ey, ich verstehe immer noch nicht, wie so ein Typen, der im Kopf eine Spieluhr hat, als Präsident einsetzen zu können. Aber naja, gut, okay. Manche finden Spieluhren toll. Ja. So, in Japan sind die Oberhauswahlen gestartet. Also genau genommen, der Wahlkampf ist gestartet. Und ja, das wird sehr interessant werden, denn für die LDP sind die Oberhauswahlen tatsächlich wahnsinnig wichtig. Verlieren sie dort die Mehrheit, dann wird das Regieren keinen Spaß mehr machen.
Oh meine Güte.
Genau genommen könnte das tatsächlich sogar politischen Stillstand bedeuten. Oder, und das ist sehr wahrscheinlich, wir kriegen einen neuen Premierminister. Und das ist übrigens sehr wahrscheinlich.
Ja, das haben ja auch andere Politiker schon irgendwie so angedeutet. Ne? Mhm. Im Sinne von wegen, wenn das nichts wird mit der Oberhauswahl, dann muss er zurücktreten oder wird er zurücktreten.
Ja, hat er ja auch schon selbst ein paar Mal gesagt. Ich meine, das ist jetzt auch so, er sagt es ja eigentlich praktisch einmal die Woche, dann zieht er es wieder zurück. Es gibt mehrere Faktoren. Also zum einen sagen Umfragen ja auch, dass die Bevölkerung sagt, naja, verliert mal ruhig eure Mehrheit. Wir wollen mal ein bisschen Spaß in der Politik haben, nicht immer so mit Langeweile.
Tatsächlich, ja. Die wünschen ihnen nichts unbedingt Gutes.
Nee. Der ganze Regierung, also der ganzen LDP nicht, was ja auch kein Wunder ist. Ich meine, seien wir ehrlich, der Spendengeldskandal ist immer noch nicht aufgearbeitet. Ja. Es kamen zwischenzeitlich ein paar neue Skandelchen dazu. Er macht keine gute Figur in der Außenpolitik. Ja, und tatsächlich, die Leute gucken ja schon sehr genau auf das, was da mit den USA verhandelt wird. Und da sind sie alles andere als zufrieden mit. Dann muss man auch sagen, die Politikverdrossenheit ist natürlich riesig. Dann haben wir noch den kleinen Rechtsruck im Land. Das ist jetzt auch nicht unbedingt gerade so toll für die LDP. Ja, und dann kommen noch Sachen dazu wie, okay, wenn wir gewählt werden, gibt's Geldgeschenke für alle. Finden aber die meisten, ehrlich gesagt, einfach doof, weil sie sagen, Leute, macht ihr doch jedes Mal, das ist doch Quark. Bringt doch gar nichts, haben doch die letzten Geldgeschenke alle gezeigt. Also während Corona haben sie ja dreimal, glaube ich, Geld verteilt, ja. Weil wir müssen ja die Wirtschaft ankurbeln. Hat super geklappt, die Leute haben es natürlich zum Sparen gelegt. Der Wirtschaftseffekt ist verpufft, aber immerhin hat die Regierung sehr viel Geld rausgeschmissen. Ja. Weiß nicht, war nicht so gut.
Hier, die Sache ist die, sie machen sich halt nicht besonders beliebt, wenn in der ganzen Zeit, ja, in den letzten paar Jahren unter Inflation trotzdem die Steuereinnahmen immer wieder gestiegen sind.
Ja.
Jedes Jahr. Und auch letztes Jahr war es wieder Rekordsteuereinnahmen.
Richtig. Aber dazu kommen wir gleich, weil wir haben ja noch ein bisschen was zur Wahl.
Ja, aber die Wahl, die Opposition sagt jetzt, wir möchten die Wähler ködern mit Steuersenkungen, weil wir können es uns leisten. Und sie können auf die Zahlen zeigen und sagen, ja, wir können es uns leisten. Wir haben ja extra, ne?
Ja, das Problem ist halt, die Umfragen zeigen leider auch, dass die Opposition nicht wirklich vorankommt. Das ist ein ganz, ganz seltsames Ding gerade in Japan. LDP gnadenlos unbeliebt. Kumaito gnadenlos unbeliebt. Ja, der Rest ist auch nicht wirklich beliebt.
Es wirkt so, als hätte die LDP den ganzen Laden irgendwie vergiftet für alle. Also beziehungsweise zumindest den Lust und den Geschmack daran haben sie versorgt.
Ja, ich glaube aber, die Opposition ist auch einen großen Teil selbst schuld, dass sie halt nicht gerade sehr beliebt sind, weil naja, ich sag mal so rum. Ein bisschen lauter hätte schon gut getan. Man ist relativ leise. Und da kommt, man weiß, okay, einmal im Jahr kommt so ein Antrag auf Amtsenthebungsverfahren, blasels blub, also Misstrauensvotum gegen den Premierminister, das Ganze wird wieder abgeschmettert, das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Aber das Schlimmste ist vor allen Dingen, und das sagen tatsächlich die meisten, Mein Gott, ey, die Politik denkt sowieso nur an sich. Jeder wirtschaftet in seiner eigenen Tasche. Was soll uns das interessieren? Wir müssen hier überleben. Point. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Nachteil ist, und das wird diese Wahlen wahrscheinlich auch passieren, dass eben vor allen Dingen Rechtskonservative mehr Macht bekommen werden. Ist übrigens auch eine Sache, die tatsächlich Amnesty International gerade heute, also am Freitag, Japan angekreidet hat.
Ja, es ist wirklich blöd, ne? Wenn du deine Bürger vergraulst, sodass dann irgendwelche Extremisten Zulauf bekommen.
Naja, das Schlimme ist ja, es läuft ja ähnlich ab wie hier auch. Man hat halt eben diese konservative Partei, die, also sprich die LDP, auf einmal kamen rechtskonservative Kräfte auf, oder nennen sie einfach rechte Idioten. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist dann, was macht man als Politiker in der Machtpartei? Man biedert sich an und bläst ins gleiche Horn. Und genau das passiert bei den meisten Politikern gerade in Japan. Tada, super Sache. Dass das nicht funktioniert, weil man immer das Original wählt. Ich meine, Entschuldigung, aber da hätte man vielleicht einfach nur nach Deutschland gucken müssen.
Also ich meine ja nur. Beziehungsweise über auf der ganzen Welt. Es ist so blöd, dass wir einen Rechtsruck überall haben. Mhm. Schlicht und einfach, weil es halt, sagen wir es mal so, in den Algorithmus passt.
Einmal das und zum anderen muss man auch ehrlich sein, etablierte Parteien größtenteils, nicht weltweit alle. Es gibt auch tatsächlich ein paar sehr erstaunliche, positive Beispiele. Aber sehr, sehr viele etablierte Parteien haben den Bogen einfach gnadenlos überspannt. Man sollte vielleicht öfters mal auch ans Völkchen denken. Manchmal hilft's. Aber wer bin ich, dass ich das entscheiden kann? Merz wird schon wissen, was er tut, Zwinker, Zwinker.
Auf jeden Fall. Jetzt geht's los am 20. Juli mit der Wahl und dem Wahlkampf. Und ja, niemand sieht irgendwie beliebt aus. Niemand wird wahrscheinlich als Sieger groß hervortreten. Alle werden irgendwie auf die Schnute bekommen, ne?
Ja, also wovon man ausgehen kann, ja, die LDP wird wahrscheinlich mit der Komeito zusammen weiter regieren können, wird aber wohl in der Minderheit rausgehen, so sieht es halt derzeit aus. Die Opposition wird vielleicht ein bisschen stärker, aber das war es dann auch schon. So, trotz allem können wir momentan, also jedenfalls so wie die Lage gerade aussieht, anhand von Umfragen und so weiter, schon sagen, jo, wir haben bald einen neuen Premierminister.
Mal wieder.
Ja, die Frage ist halt nur, wer? Es bietet sich momentan laut der japanischen Bevölkerung kein einziger an dafür. Ja. Deswegen, was halt auch passieren kann, man wird das kleinere Übel und das ist das, was an der Macht sitzt. Ja. Meine Güte, die Auswahl ist echt fürchterlich. Ja, das wird noch sehr lustig. Natürlich, logisch, der Fokus im Wahlkampf liegt auf Inflation und so weiter und so fort, aber tatsächlich auch aus böse Ausländer. Ja. Mann, da hat Japan gar nicht so ein Riesenproblem. Ich verstehe das gar nicht. Aber naja, gut, man macht's halt. So, es kommt noch eine Sache, die irgendwie ein bisschen auf Missfallen stößt. Und das ist das Einkommen der japanischen Abgeordneten. Denn das bleibt trotz Inflation hoch.
Ja, es ist besonders interessant, dass das nicht mal so hoch ist, weil sie die Steuer sich groß dran bedienen. Nee, das Einkommen der ganzen Politiker hat sich über die Jahre irgendwie verändert, ne?
Ja.
Mittlerweile machen sie es mehr aus irgendwelchen Geldgeschäften, ihr Einkommen, als aus was anderem.
Richtig. Tatsächlich sind Kapitalgewinne und Dividenden aus Aktienbeteiligungen der größte Posten, neben man hält halt Reden.
Ja.
So, und der ganz große Spaß ist, der Premierminister ist übrigens in der Liste doch schon ziemlich abgeschlagen, was sein Gehalt angeht. Tatsächlich ist Kenji Nakanishi, der, also auch ein LDP-Mitglied, ich habe keine Ahnung, wie wichtig er ist, das weiß ich nicht. Ich habe über den so gut wie nichts rausgefunden. Der absolute Spitzenverdiener mit 3,85 Millionen Euro pro Jahr.
Ja, das ist, also es ist um einiges mehr als jetzt zum Beispiel der Premierminister verdient, bei dem das umgerechnet irgendwie 176.000 Euro sind. Also das ist mehr als das 30-fache. Ah, nee, okay, so viel ist es nicht, aber trotzdem mehr als 20-fache.
Ja, es ist schon ordentlich. Aber es ist halt interessant, dass Ishiba halt sehr weit unten in der Liste steht. Also naja, gut, in der Opposition, klar, da verdient man natürlich deutlich weniger, muss man dazu sagen. Ja, aber trotz allem ist es immer noch höher, was ein durchschnittlicher Japaner halt verdient, ne? Dezent. Und dazu kommt, die Transparenz ist ziemlich begrenzt. Man mag es nicht so sehr, darüber zu reden.
Ja, das kommt auch nicht besonders gut. Besonders nach so vielen Skandalen und natürlich auch dem Spendenskandal. Weil wenn man halt nicht transparent ist, dann denkt sich logischerweise die Bevölkerung, dass die, was weiß ich, wie viel Einkommen verschweigen, weil das halt gemacht wurde über die letzten Jahre.
Ne? Richtig. Ja, das ist halt alles so eine ganz komische Sache. Aber gut, ich meine, dass Politiker viel Geld kriegen und meine Meinung ist ja, für was denn eigentlich, ist jetzt auch nicht unbedingt gerade neu.
Ganz ehrlich, so dieses Durchschnittseinkommen, ich finde es nicht übertrieben von den Politikern. Das ist auch nicht massenweise anders als bei uns in Deutschland.
Ja, ich finde, in Deutschland ist das mittlerweile schon ein bisschen übertrieben. Also die letzte Erhöhung der Diäten hätten sie sich mal gerne sparen können.
Ach, stimmt, da war ja was. Ich meinte vor der Erhöhung der Diäten war es ja.
Das ist auch schon ziemlich hoch.
Ja, was war es? 12.000 im Monat, also wären das 144.000 im Jahr. Da verdienen die Japaner im Durchschnitt tatsächlich etwas mehr?
Nee, weniger.
Tatsächlich? Weil das doch Einkommen im Unterhaus ist doch so 150.000 Euro.
Nee, war das nicht weniger? Ich weiß das gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die kriegen weniger. Also die haben sich zumindest, und da muss ich sagen, Hut ab, während der Corona-Pandemie haben sie ihr Gehalt gekürzt.
Okay. Aber ja, es ist komisch, weil die halt das meiste Geld nicht mit ihrem Gehalt verdienen, sondern also von den Steuergeldern her, sondern halt mit Geschäften, sind sie nicht irgendwie so, ist die Bindung zwischen ihnen und ihrem Platz als Politiker nicht so stark, ne?
Jein, also tatsächlich gibt es da eine Sache und die wird allgemein bemängelt. Das ist der sogenannte Nachwuchspolitiker. War der Papa Politiker, rutscht der Sohnemann in der Regel hinterher und hält die Familientradition hoch. Und somit ist natürlich in der japanischen Politik sehr stark, ich nenne es jetzt mal so dieses Clan-Gedöns. Ne? So Papa war halt da, ich komme da jetzt auch hin, ich mache das so weiter, wie Papa gemacht hat und kriege dann noch das Vermögen mit, super Sache. Das kommt gar nicht mehr so gut an, weil du hast eigentlich als Neueinsteiger in der japanischen Politik so gut wie keine Chance.
Ja klar, du musst geerben.
Ja, genau das ist es. Du erbst nämlich ja nicht nur die Position vom Papa, also jetzt natürlich nicht Minister, sondern du erbst vor allem den Wahlkreis vom Papi.
Ja, plus natürlich, was das Geschäft angeht, die Beziehungen und etc. Ja.
Genau. Ja, kommt nicht so gut an. So, aber weil wir ja gerade schon bei den Steuereinnahmen waren, tatsächlich hat Japan im Haushaltsjahr 2024 435 Milliarden Euro Steuereinnahmen erwirtschaftet. Das ist ein neuer Höchststand. Grund dafür ist vor allem die Inflation und der Tourismus.
Ja, hätte ich mir denken können, dass der Tourismus was bringt.
Ja, wer hätte es gedacht, ne? Denn die Einnahmen aus der japanischen Verbrauchsteuer legten um 8,4% zu. Das sind mal eben 25,02 Billionen Yen. So ordentlich.
Oh Mann, es ist nur leider so schade, dass das nicht wirklich an florierenden Wirtschaft liegt, sondern schlicht und einfach durch die Preissteigerung. Ja.
Einmal das und weil eben immer mehr Touristen ins Land strömen. Ja. Wie wir ja schon ein paar Mal sagten, der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ja, ouch. Die Einkommensteuer ging übrigens um 3,8% zurück. Na, wer hätte das gedacht? Ja gut, wobei man muss dazu auch sagen, es gab ja im 2024 eine Entlastung bei der Einkommens- und Wohnsitzsteuer einmalig. Und die hat natürlich ganz schön reingebrezelt. Aber trotzdem hat man halt ordentlich Gewinn gemacht.
Ja, das ist nur so schade. Ne? Wir wissen ganz genau, dass das verpufft.
Ja, das sowieso. Ich meine, die Schulden sind sowieso viel zu hoch. Und die Ausgaben sind höher als die Steuereinnahmen. Kleiner Funfact übrigens, aus der sogenannten Ausreisesteuer, das ist wirklich sehr lukrativ, denn die ist um 31,4% im Gegensatz zum Vorjahr angestiegen. Ich meine, gut, da gab es auch noch Pandemie und so weiter und so fort, aber da sieht man halt, der Tourismus umrockt. Deswegen möchte man ja auch die Ausreisesteuer erhöhen.
Ja.
Du kommst nicht raus, es sei denn, du zahlst. Auch eine komische Sache, aber naja, gut.
Ja, sie ist nicht so viel, die Ausreisesteuer. Niemand wird damit irgendwie Probleme bekommen, aber die Menge macht's halt, ne?
Tja, das ist schon krass. Man muss aber auch dazu sagen, dass einiges an Einnahmen übrigens ungenutzt blieb. Also sprich, es gibt einen Haushaltsüberschuss von 2,26 Billionen Yen. Das ist ordentlich tatsächlich. Problem ist halt immer noch, man schafft es einfach nicht, einen ausgeglichenen Haushalt hinzukriegen.
Ja, okay. Das liegt aber einfach daran, dass die nie so besonders gut mit Geld umgehen konnten. Plus, im Moment muss man mehr ausgeben. Die Verteidigungskosten, logisch, ne?
Ja, und da ist man auch am Überlegen, ob man es schafft, sich an dem neu gesetzten NATO-Ziel anzugleichen. Die NATO hat ja beschlossen, 5% waren das, glaube ich, des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu pumpen. Stolze Summe übrigens.
Ja.
Und Japan überlegt ja gleich zu ziehen, weil man sich ja gerade erst darauf verständigt hat, okay, wir ziehen jetzt mal mit dem alten Ziel, das waren 2% mit. Und jetzt denkt man halt nach, Mist, kriegen wir das jetzt noch hin? Und vor allen Dingen, weil Trump es ja auch fordert, das ist ja auch so eine zentrale Forderung. Natürlich unter der Prämisse, kauft die Waffen gefälligst in der USA, zwinker, zwinker. Wo kaufen sie die Waffen? Woanders, zwinker, zwinker. es gibt da so ein paar kleine Sachen, ja, würde ich auch nicht unbedingt kaufen, da kam ja jetzt so raus, wie war das, die USA kann Einfluss auf die Waffensysteme nehmen oder irgendwie so. Ich meine, sorry, aber wenn man sie braucht und dann sagt Trump, nee, ich drücke jetzt Knöpfchen, dann ist Schluss, dann könnt ihr meinen Raketenwerfer nicht mehr benutzen, dann würde ich mir auch Gedanken machen.
Das Problem ist auch Wartung. Diese neuen Systeme sind so extrem wartungsintensiv, ja. Wenn dann einfach die Amerika jetzt mal sagt, ja, wir sind keine Freunde mehr, wir schicken euch keine Ersatzteile, dann hast du ein Problem. Dann stehen die Maschinen rum und konntest sie nicht fliegen oder so, ne? Mhm.
Tatsächlich. Da hat er sich halt auch mal wieder ins Bein geschossen, aber gut, da können wir ja schon. Aber die Frage ist halt eben für Japan, können wir das angleichen, können wir das was machen? Wird schwierig bis gänzlich unmöglich, weil der Haushalt ist sowieso schon gnadenlos belastet.
Mhm.
Außerdem hat man ja eigentlich einen Plan, wenn man es mal jetzt ganz genau nimmt. So, weil wir gerade beim Tourismus waren. Der Tourismus hat noch für was anderes in Japan gesorgt, nämlich ein Ramen-Boom.
Ja, oh mein Gott, der Nudelboom, der hat auch wieder unterschiedliche Gründe, ne? Mhm. Einmal, dass die Touristen es wirklich mögen, ne?
Ja, weil die sind ja auch lecker.
Der andere ist halt, dass im Moment Nudeln definitiv die beste Alternative ist zum Reis, wenn du als Geschäft Geld machen möchtest, ne? Beim Reis sind die Margen halt geringer gerade.
Ja. Nicht nur das, sondern die Leute kaufen halt tatsächlich auch vermehrt Nudeln anstelle von Reis, weil Nudeln sind günstiger, machen genauso satt, fertig. Nudeln erleben auch gerade einen Boom.
Mhm.
Aber halt eben durch Touristen sind es vor allen Dingen Ramen. Weil wer nach Japan reist, will anscheinend Ramen futtern.
Ja, das große Beliebte. Das
richtig. Und deswegen ist das Marktvolumen mittlerweile auf rund 7,9 Milliarden Yen angestiegen. Das ist tatsächlich ordentlich und damit ist das so hoch wie seit Beginn der Erhebung.
Es sind tatsächlich 7.900 Milliarden. Macht lieber die Umrechnung, ist einfacher.
Stimmt, also 45,8 Milliarden Euro.
Ja.
Das ist tatsächlich ordentlich. Und man muss dazu auch sagen, dass die 50 umsatzstärksten Unternehmen mittlerweile 6.200 Filialen in Japan betreiben. Und das ist ebenfalls ein ganz ordentlicher Höchststand. Und man sieht ja auch, der Markt verändert sich so klitzeklein wenig. Und zum Beispiel anhand des Andrangs haben immer mehr Ramen-Restaurants in Japan mittlerweile Eintrittskarten eingeführt, die du auch vorher kaufen musst, sonst kommst du hier nicht rein.
Ja, es ist schon extrem, ne? Mhm. Wenn du überlegst, dass vor 10 Jahren das noch lockerer war, aber vor 10 Jahren waren es noch deutlich weniger Sachen. Ne? Die sind um 50% angestiegen, die Anzahl der Leute und Marktvolumen. Ne?
Ja. Und hat noch einen anderen Effekt tatsächlich, beziehungsweise es gibt noch einen anderen Effekt, und zwar diese sogenannte magische 1000-Yen-Grenze, die jahrzehntelang in Japan galt. Ne? Eine Schüssel, 1000 Yen, alles gut.
Ja.
Die gibt's nicht mehr. Die ist weg. Mittlerweile bieten immer mehr teurere Nudelsuppen an, limitierte Menükombinationen und so weiter und so fort, was logischerweise den durchschnittlichen Umsatz pro Gast erhöht. Und dazu kommt auch, dass lokale Varianten, die halt landesweit schlagartig angeboten werden, unglaublich beliebt sind.
Ja, okay, die Zeiten von dem billigen Fastfood der Nudelsuppe sind ein bisschen vorbei.
Die sind vorbei, ja.
Ja, jetzt ist es eher so Genusssache.
Richtig, aber das Erstaunliche ist, dass eben die Abschaffung der 1000-Yen-Grenze tatsächlich vom Konsumenten akzeptiert wurde.
Ja.
Aber Japaner sind ein bisschen empfindlich, was Preiserhöhungen angeht. Aber gut, die mittlerweile haben sich, glaube ich, auch dran gewöhnt.
Ich glaube, das liegt daran, dass sie nicht unbedingt die 1000-Yen-Nudelsuppe ausgelöscht haben, sondern das andere extra dazu anbieten.
Ja, ja. das definitiv. Aber es funktioniert halt nur. Tja, Problem ist allerdings, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, gerade kleine Unternehmen haben echt Probleme, weil der Kostendruck unglaublich hoch mittlerweile ist. Und ja, die kleinen, ja, gehen natürlich pleite.
Ja, wenn du so ein 2-3-Mann-Geschäft hast, da kann man Dokus auf YouTube finden, wie anstrengend das ist, dass sie wirklich nicht viel schlafen und dass sie jeden Tag im Rotieren sind, sind die wie die Wahnsinnigen, ne?
Vor allem, wie sie das aushalten, verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir haben nach 3 Wochen sowas von tot.
Ich meine, die haben dann keine großen Geschäfte. Die haben so eine kleine Bar, wo höchstens so 5 Leute sitzen und das geht dann halt im Mittagessen raus und rein, ne? Das ist das die schnellen kleinen Restaurants. Ja. Die funktionieren und der Koch hat nie zu viel Stress, weil er nie zu viele Leute gleichzeitig bedient, ne? Nicht wie beim großen Laden. Aber der hast es halt, es muss halt laufen, genau und wie geölt, die Maschine, weil du hast nicht besonders viel Profit, ne? Nicht viel Gewinn. Und wenn das halt jetzt alles in der Welt teurer wird, und du noch Konkurrenz ohne Ende hast, weil der ganze Markt irgendwie 50% größer ist als noch vor 10 Jahren, dann wird's schwer. Ne?
Ja, dann wird's wirklich schwer. Ja, es hat so eine Sache. Aber gut, ich meine, Rahmen ist lecker.
Ja, ist es.
Ne? Gibt allerdings auch eine gute Nachricht, denn der Reis wird billiger. Also zumindest auf dem Papier. Denn der sogenannte Reispreisindex ist mittlerweile auf den niedrigsten Stand seit 2021 gefallen. Dazu muss man sagen, dieser Reispreisindex, das ist auch ein wahnsinnig tolles Wort, wenn das Thema hintereinander sagt, ist gut, basiert nur auf einer Umfrage. Man fragt halt eben Großhändler, Händler und so weiter und so fort, wie sind optimistisch gucken sie denn in die Zukunft? Und alle sagen, naja, so in den nächsten 3 Monaten rechnen wir mit Preissenkungen. Also der Preis ist jetzt aktuell immer noch ziemlich hoch. Aber der Lagerreis scheint mittlerweile langsam den Markt ein bisschen zu beruhigen.
Okay, aber trotzdem, es ist erstmal nur eine Wettervorhersage, ne?
Ja, kann man so sagen.
Puh. Aber ja, das würde ja heißen, dass die Regierung gemacht hat, beziehungsweise was der Minister der Koizumi gemacht hat, dass das funktioniert hat. Zumindest, auch wenn er nicht 100% daran schuld ist, er kann sich's ankreiden, ne?
Naja, er hat ja, nachdem er ins Amt gekommen ist, also die Position von seinem Vorgänger übernommen hat, hat er ja erstmal die Verteilung geändert und direkt Verträge mit den Händlern geschlossen. Das war schon mal eine verflucht gute Idee. Vorher wurden halt Verträge nur mit Großhändlern geschlossen und das hat irgendwie gar nicht funktioniert. So, und diese Direktvermarktung, die scheint tatsächlich zu laufen.
Puh, okay. Jetzt hoffen wir nur, dass das auch langfristiger funktioniert. Weißt du, wenn das nur einmal so kurz der sich einpendelt und dann wieder nach oben schießt, dann hat es nichts gebracht, ne?
Nein. Ja. Nicht wirklich.
Aber erstmal wird's billiger. Und das ist mindestens ein Druck weniger. Ich meine, Japan hat genug Druck, mit dem gegen sie es behaupten müssen.
Dezent ausgedrückt, ja. So, und dann haben wir noch eine Besonderheit. Denn die japanische Beef Bowl-Kette wie spricht man die aus? Yoshinoya?
Ja, Yoshinoya.
Ah ja, okay, na ja, gut. Die gibt's halt schon seit 125 Jahren. Und jetzt hat man sich gedacht, wir müssen mal was ändern. Wir bieten jetzt mal ein Nudelgericht an.
Das ist auch lustig, weil du brauchst ja für das, was die immer anbieten, ne, für die Reisschüssel mit Rindfleisch, da brauchst du natürlich Reis. Und da verdienen sie wahrscheinlich im Moment nicht so viel.
Tatsächlich begründet man das daher, man möchte andere Kunden ansprechen. Das hat nichts mit dem Reispreis zu tun.
Hat nichts damit zu tun, okay. Nein.
Vor allem möchte man Kundinnen ansprechen und deswegen bietet man jetzt ein Soma-Gericht an. Also eine kalte Nudelvariation mit Rindfleisch und Ei. Auch nur während den Sommermonaten übrigens. Liest sich recht lecker, muss ich zugeben. Also mit Ausnahme der gewürzten Rindfleisch-Zwiebelstreifen. Aber naja, gut, ich meine, kostet halt nur 4,45 umgerechnet, wenn man vor Ort ist. Und kommt gut an anscheinend.
Ich meine, ich war auch schon öfters bei denen essen. Die haben auch so, das ist eine richtige Fastfood-Kette, die aber halt sich spezialisiert auf dieses eine Ding, ne? Wirklich nur auf dieses eine Ding. Ist nicht so wie bei den McDonald's. Und deswegen schmeckt es auch besser und ist auch besser von den Zutaten. Dass die jetzt mal was anderes mache, das ist irgendwie wild, ne?
Eigentlich ja, tatsächlich. Mhm. Also es ist das erste Mal in 125 Jahren. Das ist eine reife Leistung. Das muss man ehrlich sagen.
Okay, aber Soba macht Sinn. Sowieso, diese kalten Nudelgerichte ist eine tolle Sache für den Sommer.
Habe ich übrigens, falls ihr die nicht kennt, diese Woche einen ziemlich ausführlichen Artikel drüber geschrieben, das Ganze mal erklärt. Das ist wirklich tatsächlich eine sehr junge Tradition, aber unglaublich beliebt.
Ah ja, stimmt. Du hast einen Artikel geschrieben über Somen, gell?
Mhm, genau.
Über die Nudeln, die man dann, da baut man so aus Bambus, baut man so eine kleine aquäduktmäßige Angelegenheit, wo das Wasser runterläuft, ne, kaltes Wasser. Und dann lässt du die Nudeln da entlang und tust sie mit den Essstäbchen rausfischen.
Richtig, das gibt's aber noch gar nicht so lange.
Gibt's es also, nicht?
Okay. Nein, ist tatsächlich eine relativ junge Tradition. Irgendwann 1956 ungefähr kam das auf.
Also nach dem Krieg, okay.
Ja, das hat mich auch ein bisschen erschreckt. Ich dachte, das gibt's auch schon länger, aber nee. So, das müssen wir jetzt auch noch ansprechen, denn es ist so, dass die, Gott, wie heißt die Insel denn jetzt? Moment, ich komme gleich drauf. Die Tokara-Inselkette, die gehört zur Präfektur Kagoshima, erlebt momentan eine Erdbebenserie und innerhalb einer Woche wurden über 1000 Erdbeben mittlerweile verzeichnet. Also die Erdbeben-Alarmticker, die laufen sich gerade heiß. Es sind zwar größtenteils kleinere Erdbeben, das stärkste war jetzt knapp 6, wenn ich mich gerade nicht irre. Und das wird langsam ein bisschen ungemütlich, insbesondere weil auf einer dieser Inseln 72 Menschen insgesamt leben. Und die machen sich natürlich jetzt ganz große Sorgen, denn zuletzt gab es im Dezember 2021 ein großes Erdbeben. Und naja, man ist halt schlecht ausgerüstet, also keine medizinische Versorgung und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben jetzt tatsächlich Evakuierungen begonnen. Also wer will, kann halt. Und mittlerweile nehmen das immer mehr Menschen wahr, tatsächlich, weil die Erdbebenserie hört nicht auf. Man macht sich ja halt Gedanken, oh, passiert ja jetzt wieder was Schlimmes.
Oh ja, besonders bei solchen ganz kleinen Gemeinden kann es dann wirklich sein, dass die nicht mehr zurückkommen. Ne?
Ja. Also es fährt zwar einmal am Tag eine Fähre, aber halt nur einmal am Tag. Mhm. Und wenn es halt wirklich dringend ist, also medizinisch zum Beispiel, dann wird in der Regel immer ein Hubschrauber angefordert. Und das ist halt tatsächlich so ein dezentes Problem, vorsichtig ausgedrückt. Die Insel, ich meine klar, 72 Einwohner, das ist jetzt nichts, ne?
Mhm.
Ja, und deswegen wird jetzt evakuiert.
Ja, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Im Moment ist sowieso wieder diese Stimmung, dass man ein kleines bisschen besorgt ist wegen Erdbeben. Dazu hat auch dieser eine dumme Manga dazu getrieben. Ne?
Oh Gott, ja. Also diese News gibt mir vielleicht auf den Sack. Dieser Vorhersage-Manga.
Es ist ein bisschen unsinnig, aber logisch, da wo so viele Erdbeben passieren, da hast du auch ein kleines bisschen Aberglaube, das überall bei den Leuten drin mithängt, ne?
Ja, also wovon wir gerade reden, es gibt einen Manga, der sagt momentan gerade hervor, dass diesen Monat es ganz, ganz böses Erdbeben in Japan geben wird. Deswegen sagen halt sehr viele Menschen aus Hongkong tatsächlich ihre Reise ab. Aber, und jetzt kommt der Clou, was wieder die deutschen Medien nicht erzählen, was mich wirklich ein bisschen tierisch ärgert. Das liegt nicht nur an dem Manga. Das liegt auch darin, dass gerade im, Feng Shui irgendwie ein Unglücksgedöns ist und deswegen bekannte Feng Shui-Meister davon abraten, ins Unglücksland Japan zu reisen. Ja,
ja, es ist alles ein bisschen Aberglaube, aber man kann sich halt nicht darüber lächerlich machen, weil es halt direkte Auswirkungen hat. Ne?
Ich finde auch, man sollte sich darüber gar nicht lächerlich machen, aber man sollte vielleicht vernünftig darüber berichten.
Ja.
Denn wenn ich schon überlege, es ist ja toll, dass wirklich jedes Medium das Thema jetzt übrigens nochmal aufgreift. Das ist jetzt nicht neu. Wir hatten jetzt schon, glaube ich, dreimal drüber gesprochen. Und in allen, selbst bei der Tagesschau, und der hat mich wirklich geärgert, wird halt immer nur auf den Manga rumgeprügelt, aber man geht gar nicht auf die eigentliche Ursache ein. Die eigentliche Ursache sind nämlich tatsächlich die Feng Shui-Meister.
Ja, also diese generelle Neigung, so vorsichtig zu sein, ein bisschen Aberglaube da abhängig zu sein.
Eben, so, und dann, wenn wir schon dabei sind, da gibt es dann noch eine andere Sache. Und zwar ist ja so, dass der Vulkan Shinimoedake, oder wie der immer auch ausgesprochen wird, jedenfalls ebenfalls Kagoshima gerade eine sehr hohe Wolke ausgestoßen hat, und zwar 5 Kilometer hoch. Das ist für ihn sehr ungewöhnlich, deswegen hat man auch die Warnstufe erhöht.
Ja.
Und was geht in den deutschen Medien rum? Er verwandelt die Präfektur in eine Aschewüste. Ich habe die Nachricht gerade offen, wo ich mir auch so denke, auch Leute, oh Mensch, ey, hört doch mal mit diesem Blödsinn auf. Nein, da ist einfach nur eine Rauchsäule hochgestiegen. Aber selbst die japanische meteorologische Agentur sagt, ja, macht euch mal nicht so die Sorgen, das passiert halt mal, fertig. Wir erhöhen zwar die Warnstufe auf 2 und vielleicht solltet ihr euch dem Vulkan jetzt mal gerade nicht nähern, aber nee, es ist unwahrscheinlich, dass das Ding ausbrechen wird. Und dann liest du das und alle verbreiten vor allem die gleiche Nachricht, wo du jetzt so denkst, ach, bitte, ey, hör doch mal auf damit. Dieses Panik erzeugen, das ist ja fürchterlich.
Ist es. Es ist unnötig.
Ich muss auch ehrlich sein, gerade von bestimmten deutschen Medien erwarte ich was anderes eigentlich. Also diese Sensationsklickgeilheit bei Google halt für Klicks zu sorgen, ist gerade eine Katastrophe. Gut, was soll's. Also nein, wenn ihr das lesen solltet, nee, der Präfektur geht's gut. Keine Sorge, sie ist noch keine Aschewüste.
Ja.
Ja, es gibt ein Ascheproblem, aber nichts, was ein Besen, vielleicht 2-3 Stunden Arbeit nicht wegkriegt. Ja, so. So, jetzt ebenfalls eine Besonderheit, denn in Kyoto gehen die Buddhisten auf die Barrikaden.
Aber es geht nicht um Tempel oder sonst was, ne?
Nee, es geht um Shinkansen.
Ah, okay.
Tatsächlich ist es so, dass der Hokuriku-Shinkansen ausgebaut werden soll, und zwar unterirdisch unter Kyoto durch. Dagegen hat sich schon die Stadtverwaltung gewehrt und gesagt, Leute, ihr habt doch wohl eine Klatsche. Wenn da irgendwas schief geht, dann zerstört ihr aber einiges. So, und jetzt ist tatsächlich die buddhistische Vereinigung von Kyoto aktiv geworden, und das ist absolut ungewöhnlich. Normalerweise, also man weiß, dass es sie gibt, aber das war es dann auch schon. Man hört immer so ab und zu bei der Pressemitteilung, aber sie treten normalerweise nie direkt in Erscheinung. Und die haben jetzt tatsächlich eine Unterschriftenaktion gestartet, weil sie mich tatsächlich befürchten, dass wenn das gebaut wird, kriegen erstens Tempel einige Probleme, aber vor allen Dingen könnte das die empfindlichen Grundwasserströme der Region beeinträchtigen. Und das ist erstens ein ökologisches Risiko und zweitens ganz schön gefährlich für das kulturelle Erbe, weil man braucht ja Ritualwasser.
Oh ja, das ist extrem wichtig. Ne? Ja. Davon wird so viel gespeist in Kyoto. Besonders auch die bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie der Kiyomizu-dera, ne? Der im Endeffekt das in seinen Namen hat, ne? Das reinigende Wasser. Es ist Kiyomizu, ne? Also kommt schon, bitte.
Und ja, natürlich dann, sagen, ja. Sie haben ja auch Beispiele. Also es gab ja gerade auch in der letzten Zeit, dass man halt gerade dabei ist, Tunnelchen zu bohren für den Shinkansen. Und was passiert? Mist, das hat ja auf einmal ökologische Folgen. Wer hätte das erwartet? Wurde ja nicht jahrelang davor gewarnt, aber man hätte ja mal auf Experten hören können.
Ja, wir haben ja dasselbe Ding bei der Magnetschwebbahn da, oder? Oder
ja, genau, Maglev.
Ja.
Na, da gab es ja mit Shizuoka extrem Streit, weil die halt gesagt haben, Leute, das wird nichts. Da musste aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher, da hat ja auch einiges auf dem Kerbholz, jedenfalls der Gouverneur der Präfektur zurücktreten. Und was hat der Neue in der ersten Woche gemacht? Ja, baut mal, passt. Ja. Was kam 2 Monate später raus? Hallo, Ibims, Landwirt, ich habe ein Wasserproblem.
Ja, okay, also es ist durchaus berechtigt, ne, ja, dass sie da Angst haben vor.
Eben, aber dass sie vor allen Dingen in Erscheinung treten tatsächlich und auch wirklich auf der Straße Unterschriften sammeln, das ist wahnsinnig selten für diese buddhistische Vereinigung. Also ich glaube, das ist sogar noch nie vorgekommen, wenn ich mich gar nicht irre.
Ja, und das wird halt den Leuten auf jeden Fall auffallen. Das wird auch den vielen Touristen auffallen, ne?
Richtig.
Das ist also öffentlichkeitswirksam. Das kann also tatsächlich Einfluss haben auf die ganze Angelegenheit. Recht großen. Ja,
sehr, sehr großen sogar. Und das ist halt auch eine absolute Besonderheit. So, wollen wir nochmal zu Trump zurück?
Okay, ist da noch was
zu holen? Nein, wollen wir eigentlich nicht, aber wir müssen. Trump hat ja den Iran bombardieren lassen. Also er hat es versucht, ist irgendwie schiefgelaufen. Ich weiß selbst nicht, was das alles für ein Kindergarten ist. Aber naja, gut. So, und dann hat Trump sich ja hingestellt und gesagt, naja, man könnte das ja eigentlich schon mit den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki vergleichen. Das sorgte natürlich für Kritik, ist logisch. Und diese Woche hat sich der Bürgermeister von Hiroshima hingestellt und aber richtig einen losgelassen und sagte einfach mal so ganz kühn, Präsident Trump scheint nicht zu verstehen, dass der Einsatz von Atombomben Freund und Feind gleichermaßen tötet und die gesamte Menschheit bedroht. Und das war schon ziemlich deutlich. Also, zumindest für den Japaner.
Oh, okay. Ja, also es ist es ist verständlich. Es ist, Trump labert halt sehr viel Unsinn. Ne?
Oh ja.
Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise drüber nachgedacht hat, sondern er hat einfach nur nach dem erstbesten reißerischen Ding gegriffen, das ihm in den Kopf gekommen ist.
Trump und Nachdenken?
Ja, okay. Also es gibt ja eine ganze Menge Politiker, die machen den Komiker, die machen den Clown, ne? Mhm. Dieser ehemalige aus England, ne? Wie hieß er nochmal? Boris noch was?
Ja, ich habe den Namen auch nicht mehr im Kopf. Ich habe diese Blitzbirne schon gestochen, Gott sei Dank.
Boris Johnson, genau.
Ah.
Ja, ja. Der hat ja absichtlichst ein bisschen einen auf Clown gemacht, weil es Teil seiner Politik war. Weil der war ja auch so ein Populist, der ähnlich wie der Trump immer die provokativen Sachen rausgeholt haben, ne?
Mhm.
Gelogen hat wie ohne Ende und dabei so getan hat, als wäre er nicht irgendwie der Stauste, der das absichtlich macht. Beim Trump ist es halt so, dass er es meistens nicht absichtlich macht.
Ja.
Auch wenn die hier von Hiroshima sich beschweren, das geht beim Trump rein und raus. Aber das Wichtige ist halt, man soll es ihm nicht einfach durchgehen lassen. Man soll seine Gelaber nicht einfach da stehen lassen.
Und deswegen hat man angekündigt, ihn jetzt einzuladen, um das ganze Thema mal zu erklären. Ich meine, man kann auch mit der Wand reden, aber zumindest versuchen sie es.
Ja. Na, also, es ist nicht wichtig, dass Trump irgendwas davon mitnimmt. Der ist sowieso außer vor, ist egal. Aber man sollte sich präsentieren gegenüber der Rest der Welt als ordentlich. Und das ist, ja, richtig.
Ja, das ist halt so eine Sache. So, dann ganz kurz noch zur EU mal rüber switchen, denn Japan hat ja letzte Woche, darüber hatten wir ja kurz, wir hatten es kurz angerissen, weil es ist nicht gerade mein Lieblingsthema, ein Todesurteil seit fast 3 Jahren mal wieder vollstreckt. Und die EU, beziehungsweise einige EU-Abgeordnete und einige Staaten haben jetzt eine Erklärung veröffentlicht und Japan dazu aufgefordert, über die Abschaffung mal ein bisschen genauer nachzudenken. Also die Abschaffung der Todesstrafe.
Ja, normalerweise würde ich sagen, das hat keine Aussichten auf Erfolg, weil Japan sich da eigentlich nie wirklich reinreden ließ.
Ja, das war übrigens auch tatsächlich die Antwort, die jetzt gekommen ist.
Ich hatte eher mir immer Erfolg erwartet von den Aktionen innerhalb aus Japan raus, ne, dass zum Beispiel diese Anwaltskammer dagegen vorgeht. Das ist natürlich eine Angelegenheit, die wird über Jahre sich ziehen. Ne?
Ja.
Aber es gibt ja auch in Japan Widerstand gegen die Todesstrafe.
Tatsächlich die Fehlurteile, die jetzt aufgehoben worden sind, da hatte ich gehofft, da kommt es zu einem Umdenken. Ich meine, gut, beim sogenannten Twitter-Killer, da war das ja schon ziemlich eindeutig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das wird halt hier auch im Schreiben in der Erklärung der EU bemängelt, dass es eben zu unumkehrbaren Justizirrtümern kommt. Und ich meine, wir haben das jetzt gehabt mit dem einen Mann, der 57 Jahre in der Todeszelle saß.
Ja.
Unschuldig. Und jetzt läuft ja gerade ein zweites Verfahren und das wird auch wahrscheinlich zum Freispruch führen, weil einfach die Zeugen Quatsch gelabert haben. Insofern, man kann von der Todesstrafe halten, was man will. So, das sei jetzt mal dahingestellt. Wir wollen sie jetzt gar nicht, hey, schafft sie ab oder schafft sie nicht ab. Ich bin dagegen. Jeder muss das selber wissen. Der Punkt ist aber, und das ist tatsächlich wirklich so, diese unumkehrbaren Justizirrtümer dürfen nicht sein. Und die kann man nicht zu 100% ausschließen. Gerade in Japan, wo die Justiz sehr schnell urteilt. Vorsichtig ausgedrückt.
Ja.
Und das ist einfach, nee, das geht nicht. Und da darf man dann keine Todesstrafe haben, schlicht und ergreifend. Mal abgesehen davon, dass auch Studien beweisen, wirklich abschrecken tut die auch nicht.
Nee, Abschreckung ist nicht das, was man sich davon versprechen kann.
Mhm.
Es ist leider Gottes ziemlich stark verankert in der menschlichen Natur, dass man einen Schuldigen bestraft sehen möchte. Weißt du, dass du einen Sündenbock hast, der dann auch wirklich sein Fett abbekommt. Das ist viel wichtiger psychologisch und gesellschaftlich und kulturell, als dass es dass du eine Abschreckung hast für Leute. Also die Todesstrafe ist nicht unbedingt das, was notwendig ist.
Und sie ist schweineteuer.
Ja.
Also zumindest zeigen das ja die USA, da es kostet ja Unsummen. Und wie gesagt, Justizirrtümer sind nicht auszuschließen. Richter, Anwälte etc. sind alles nur Menschen und Menschen neigen nun mal zu Fehlern. Aber das darf in diesem Fall einfach nicht sein.
Nee.
Hinzu kommt, dass dieser Rachegedanke sowieso totaler Blödsinn ist. Also ich für meinen Teil wie gesagt, es ist jetzt nur meine Meinung. Ich glaube, jemanden sein Leben lang in eine Zelle einzupferchen, hat einen viel, viel schlimmeren Effekt, als halt eben jemanden ja aus dem Leben zu nehmen, weil dann ist es vorbei, dann kann er auch nicht mehr büßen.
Ja, es geht nicht wirklich um das zu Tode bringen, es geht um die Bestrafung. Und die kannst du auch ohne Todesstrafe, kannst du die bekommen. Ja?
Genau, das ist der Punkt. Aber wie ich schon sagte, Japans Justizminister hat reagiert und hat natürlich die nationale Entscheidungsfreiheit betont. Ja, fand er also gar nicht witzig, weil nein. Er sagte nämlich tatsächlich wortwörtlich, am Ende ist es eine Frage, die jedes Land für sich klären muss. Und damit ist das Thema wieder vom Tisch.
Ja, also im Sinne von wegen, kümmert euch um eure eigene Angelegenheit. Aber das ist klar, dass diese verdammte Sache so kommt, direkt vor den Wahlen, wo man sich sowieso nach außen hin irgendwie so stark zeigen möchte.
Das definitiv. Ja. So, kommen wir noch zu zwei leichten Themen, würde ich vorschlagen, von den nassen und schweren Themen. Kennst du Kalpis?
Ja, kenn ich.
Leute, in Japan gibt's was Tolles und ich will, dass sie auf dem deutschen Markt haben. Denn der Herstellerunternehmen hat jetzt in Japan tatsächlich Kalpis zum Selberzapfen eingeführt. Da steht also in einem kleinen, schnuckligen Hotel gerade eine Kalpismaschine, die halt kühles Kalpis rausgibt. Und das gibt es als Willkommensgeschenk. Ich will das hier auch haben. Ohne Witz, ich gehe in den Laden, ich werde ihn nicht verlassen, bevor ich die 150 Liter nicht leergesüffelt habe. Ich liebe das Zeug, auch wenn ich ja eigentlich das gar nicht trinken dürfte, weil das nicht vegan ist. Ach ja, verdammt. Aber das ist eine richtig interessante Sache. Und zwar geht es der Firma darum, das Kultgetränk, wie soll ich sagen, gruppenfähiger zu machen. Ein neues Erlebnis zu bieten, oder wie man das auch immer nennen mag. Ja. Und dementsprechend hat man halt ein süßes, schnuckliges, ich würde sagen, Plastikglas. Sieht irgendwie so aus, ne? Mit Zapfhahn und dann Kante.
Ich meine, schöne Idee. Ist ja nicht unbekannt, dass du Geschäfte hast, wo du deine Cola zum Zapfen hast, ne?
Ja, McDonald's zum Beispiel.
Das macht ja Spaß auch, ne? Nur, ich kenn's halt nicht in Japan und dass sie das da machen, ist irgendwie, es ist nichts Neues, aber es ist halt ungewöhnlich, ne, für sowas.
Also, Kalpis, ich finde ich schon sehr ungewöhnlich. Achso, übrigens, das Ding fast plus 18 Liter bekomme ich auch. Achso, es sind 150 Tassen. Sorry, ich hab's verwechselt. Kriege ich aber auch locker weg. Nein, aber es ist halt schon tatsächlich, gerade bei Kalpis gibt's ja normalerweise einfach nur in Flaschen. So, bevorzugt Plastikflaschen oder halt eben als Sirup. Also hier in Deutschland zum Beispiel kannst du das, wenn du Glück hast, als Sirup kaufen zum selber mixen. Ja. Dann aber bitte mit leichtes Mineralwasser nehmen. Kleiner Tipp. Aber es ist halt so, dass es so zum Selberzapfen gab es das auf jeden Fall noch nicht. Ich meine, klar, in Japan gibt es auch Schnellrestaurants, da kannst du dann eben deine Cola selber zapfen oder diese komische Mischung selber zapfen. Why not? Ich verstehe bis immer noch nicht, wie man Cola mit Apfelschorle trinken kann. Aber naja, gut, okay, jeder so, wie es mag. Ne? Und das Unternehmen hat jetzt halt vor, bis 2030 1000 dieser Zapfstationen zu installieren, finde ich. Voll cool, will ich haben.
Kalpis aus dem Fass.
Ja.
Ich meine, da gibt's nur eines. Du musst dir irgendwie den Sirup besorgen und dann besorgst du dir ein leeres Bierfass. Und dann ein bisschen Vorbereitung.
Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe ein bisschen übertrieben. 150 Tassen kriege ich auch nicht auf einmal weg.
Nee, das wäre...
Das ja. Zeug ist so ätzend süß, ey. Nee. Aber es ist halt ein Kultgetränk. Ach je. So, und dann haben wir noch JR East... führt KI ein und wird seine grünen Fenster ersetzen.
Oh, die grüne Fenster. Was waren das nochmal bei JR East, die Dinger?
Schalter. Fahrkartenschalter.
Ach so, die Fahrkartenschalter. Okay, ja. Ich habe schon was anderes gedacht.
Nein. Ja, okay. Nein, das sind keine roten Fenster. tatsächlich ist es so, man hat ja immer noch diesen kleinen Arbeitskräftemangel, mit dem man zu kämpfen hat. Und jetzt hat man sich halt gedacht, naja, gut, dann führen wir halt bis 2034 vollständig künstliche Intelligenz ein anstelle dieser Schalter. Obwohl die Schalter tatsächlich sehr beliebt sind, auch bei Touristen, weil das Umsteigen kann schon manchmal ein bisschen kompliziert sein. Ist schon gut, wenn du jemanden fragen kannst. Dementsprechend gibt es auch immer noch Ansprechpersonal. Man muss nur mit längeren Wartezeiten rechnen, weil das Ansprechpersonal halt ein bisschen geschrumpft wird. Und der Rest macht halt einfach eine KI.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ich bin mir gar nicht sicher, nachdem was letzte Woche alles so fröhlich über KI so wieder rausgekommen ist. Denn die Dinger fangen immer mehr an zu halluzinieren. Ja. Ich weiß es nicht. Ich hätte Angst, dass ich eigentlich nach Hiroshima will und dann, weiß ich nicht, in Fukushima Daiichi rauskomme oder so.
Das Problem ist, generell machen die Leute, die am Ticketschalter sind, sehr selten einen Fehler. Ne?
Richtig.
Äußerst selten. Aber bei einer KI, da kann das einmal von 100 Fällen schon passieren, dass die Unsinn labert. Wahrscheinlich passiert es öfters. Und bei den vielen tausenden Leuten, die da durchgehen jeden Tag durch so einen Bahnhof.
Also letzte Woche kamen 3 Studien tatsächlich raus, die alle 3 besagt haben, dass die neuesten Generationen der Sprachmodelle immer mehr fantasieren. Das merkt man übrigens auch tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, immer häufiger, wenn man so ein News-Magazin aufmacht und dann so, das ist zwar alles verkehrt, aber schön, dass ihr zumindest das von ChatGPT habt, weil ihr habt vergessen, ChatGPT da unten rauszunehmen.
Ja, ich meine, du hast ja auch gar keinerlei Möglichkeit, dich zu verteidigen, oder? Nö. Wenn du mit einem falschen Ticket dann in der Bahn angetroffen wirst und sagst, das hat mir aber so eure KI verkauft und gesagt, dass es richtig ist. Wirst du dann trotzdem bestraft? Musst du dann trotzdem zahlen oder wie?
Naja, erstens beweist das mal.
Ja.
Und zum anderen, nee, tatsächlich hat JRIS dazu gar nichts gesagt. Man hält sich aber tatsächlich auch, wenn man gerade vom Einsatz über KI faselt, ziemlich stark damit zurück, dass ja auch Fehler passieren können. Mhm. Das ist tatsächlich so. Aber gut, ich meine, wenn sie es einsetzen wollen, funktioniert ja anscheinend Bombe. Wie war das da letzte Woche bei Crunchyroll? Da hat es irgendwie nicht funktioniert. War doch Crunchyroll, ne? Mit der automatischen Übersetzung?
Ja, ja. Also
die wohl auch noch grottenschlecht war und wo dann auch noch ChatGPT sagt drin stand oder irgendwie so?
Oh Gott, ja. Ich meine, eigentlich auf den ersten Blick denkt man sich, also die KI wird wahrscheinlich einen besseren Job machen im Englisch als der durchschnittliche Japaner, ne? Aber trotzdem, das ist, ja, ist so viel Unsinn dabei.
Ja, also man muss ehrlich sein, die Dinger können hier und da schon eine Entlastung sein. Aber dieser ganze KI-Hype
ist anstrengend.
Ja, nicht nur das, sondern ich bin immer noch der Meinung, man glaubt einfach jetzt so ein Wundermittel zu haben. Und dieses Wundermittel funktioniert einfach noch gar nicht so richtig. Ja, es kann, wie gesagt, hilfreich sein in diversen Bereichen, will ich gar nicht abstreiten. Aber nicht so, wie die Leute sich das hier teilweise einbilden.
Es ist halt nur ein Werkzeug. Das ist, als würdest du deinen Ingenieur durch ein verdammtes Schraubenschlüsselding ersetzen.
Ne? Ja, vorsichtig ausgedrückt.
Und der Schraubenschlüssel, der kann halt sehr gut die Schrauben schlüsseln, aber was anderes kann halt nicht.
Die Schrauben schlüsseln finde ich auch gut.
Ja,
ist tatsächlich so. Na, also, es, wie gesagt, ja, interessante Technologie, gnadenlos überhaupt. Und es gibt genug Studien mittlerweile, die zeigen, das wird nicht lange gut gehen. Aber gut, bitteschön.
Vielleicht versuchen es jetzt mal. Ich bin mir gespannt, ob das nach hinten losgeht in spektakulärer Art und Weise, weil wenn das passiert, dann berichten wir garantiert nochmal drüber.
Ich bete drum, dass ich da schon in Rente bin. Ja, oder wird's denn, hab ich jetzt gesagt, oh nee, nicht schon wieder KI-Thema. Nein, muss ja nicht sein. So, damit sind wir dann durch für heute. Ich glaube, das reicht auch. Genug Politik, genug Trump und
Co. Yeah, yeah.
Außerdem ist es einfach zu warm. Also, liebe Leute, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende, beziehungsweise eine schöne Restwoche und dann ein schönes Wochenende. Wie immer hat uns wahnsinnig gefreut, dass ihr dabei wart. An alle neuen Hörer, Hallöchen. Auch danke, dass ihr zugeschaltet habt. Finden wir wahnsinnig toll. Wäre super, wenn ihr uns bewerten könntet, gerade bei Spotify. Da sammeln wir Sternchen. Kommentiert, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch auf allen Plattformen machen. Wir versuchen zu antworten. Kann aber ein bisschen dauern, weil manchmal sitzt man da und denkt sich, wieso geht denn das jetzt nicht auf? Damit kämpfe ich gerade bei Spotify mal wieder. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf somikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.